Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Deutschland im Zentrum des sich vereinenden Europas. In der Mitte des Geschehens DWTV. Als deutscher Sender mit europäischer Note. Die Medienlandschaft entwickelt sich in rasantem Tempo. Da ist klares, eigenständiges Profil gefragt. Deshalb hat DWTV jetzt eine inhaltliche und optische Neupositionierung in die Tat umgesetzt. Das Ergebnis: ein völlig neues Sendekonzept, maßgeschneidert auf das Informationsbedürfnis unserer Zeit. Ausgestattet mit einem innovativen, unverwechselbaren Look. Das Design-Package, entwickelt von erfahrenen Branding-Profis, ist die perfekte Umsetzung einer geografischen und inhaltlichen Positionierung. DWTV aus der Mitte Europas.
Ja, dieser Trailer ist 11 Jahre alt. In der Werbung hört sich meist alles sehr überzeugend an. Seitdem ist jedoch das Geld immer knapper geworden und die Suche nach der Ausrichtung der Deutschen Welle hat nicht aufgehört. Nun gibt es ein 400 Seiten starkes Papier über Stärken und Schwächen der Deutschen Welle. Dazu gleich mehr vom Intendanten Erik Bettermann. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 3. April 2010. Schweres Erbe, Peter Frey, neuer Chefredakteur des ZDF. Neuer Anlauf, freies WLAN in Berlin nicht tot und neuer Monat. Was sonst noch passierte im März, im Vergangenen, der traditionelle Monatsrückblick und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ein neuer Anfang ist immer eine Herausforderung. Die bewährten Eigenschaften von DWTV werden weiterhin unser Profil bestimmen. Nachrichten und Informationen aus der Mitte Europas. Schnell, seriös, präzise und unverwechselbar. DWTV aus der Mitte Europas.
Tja, dieser Trailer, dieser Slogan aus der Mitte Europas ist mittlerweile 11 Jahre alt. Diese verkündete nun die Deutsche Welle Grundzüge einer strukturellen Neugestaltung des deutschen Auslandrundfunks. Ziel ist die Zusammenarbeit aller, die ein originäres Interesse an einer starken weltweiten Medienpräsenz Deutschlands haben. Am Telefon begrüße ich jetzt ganz herzlich den Intendanten der Deutschen Welle, Erik Bettermann, der sich zurzeit in der Mitte Europas aufhält. Hallo.
Herr Wagner, hallo.
Ich erwische Sie im europäischen Ausland im Osterurlaub. Herr Bettermann, können Sie eigentlich...
In Bella Italia, ja.
Können Sie dort eigentlich die Deutsche Welle noch sehen?
Natürlich. Die kann ich sehen schon über die Satellitenschüssel. Ich kann sie auch hören, weil die Deutsche Welle ja über Europa auf der analogen Kurzwelle immer noch zu empfangen ist. Das ist dann mit Interferenzen und das schmiert dann manchmal so ein bisschen weg, aber es geht schon.
Der Hintergrund der Frage ist, denn Sie senden ja seit dem 1. Januar nicht mehr so üppig ausgestattet über Astra.
Ja, das ist richtig. Ich kriege es auch nicht über Astra, sondern über Eutelsat. Wir hatten über Europa, was das Fernsehen betrifft, eine Doppelversorgung. Und da ich, wie Sie wissen, mein Geld irgendwo zusammenhalten muss oder das Geld der Deutschen Welle zusammenhalten muss und es leider ja nicht angestiegen ist in den letzten Jahren, sondern gleich geblieben ist und damit natürlich im Grunde eine Reduzierung zur Folge hatte, habe ich im Grunde die Doppelversorgung abschalten müssen. Das ist mir schwer gefallen. Aber Sie können uns über Europa nur über Hotbird, das ist ein Satellit der französischen Gesellschaft Eutelsat, können Sie uns empfangen.
Ist das eine Schwäche, die Sie aufgelistet haben in dem 400-Seiten-Papier, das Sie jetzt erarbeitet haben für Bund und Bundestag?
Also das 400-Seiten-Papier ist ja ein Evaluationsbericht, den die Deutsche Welle nach dem Gesetz das erste Mal erstellen musste, dass wir also in den verschiedenen Regionen deutlich machen mussten, wie stark erreichen wir unsere Zielgruppe, mit welchem Medium erreichen wir sie, auf welchen Übertragungsweg. Das ist das erste Mal, dass die Deutsche Welle in ihrer Geschichte so etwas tun musste. Und dabei stellt sich natürlich heraus, dass Europa, auf jeden Fall das EU-Europa oder der westliche Teil dieses Europas, also alles, was so westlich an der Linie von Estland bis Zypern ist, dass das natürlich heute schon eine ziemlich breite Versorgung hat durch ARD, ZDF, die verschiedenen Angebote der Landesrundfunkanstalten. Soweit sie über Satelliten erreichbar verbreitet werden, können sie empfangen. Ich kann natürlich hier im Übrigen neben meiner Deutschen Welle hier in Italien natürlich auch RBB oder andere über Satellit bekommen.
Wenn nun die Reduktion der Ausstrahlungspotenziale nicht eine Schwäche der Deutschen Welle zurzeit ist, was haben Sie denn dann aufgelistet?
Also die Schwäche liegt sicherlich darin, dass wir die Anforderungen an Deutschland oder an die mediale Außenrepräsentanz Deutschlands weitaus größer sind, als wir sie im Grunde genommen erfüllen können. Wenn Sie mal jetzt außerhalb Europas gehen oder sagen wir auch in Osteuropa sind, dann sind die Erwartungen einerseits von denen, die dort touristisch unterwegs sind oder aus Geschäftsreisen sind, die wollen am liebsten im Grunde ihre Programme aus Deutschland, die man dort kennt, sei es aus dem Hörfunk oder sei es ARD und ZDF, empfangen. Aber genauso gut gibt es diejenigen, die etwas Deutsch sprechen oder die gar nicht Deutsch sprechen, aber an Deutschland interessiert sind. Das ist ein sehr heterogener Personenkreis. Wir sagen ja immer, das sind die sogenannten Infoseeker oder Informationssuchenden oder Infoeliten. Und ich glaube, dass in zunehmendem Maße durch die technologischen Übertragungsmöglichkeiten und Veränderungen ein Teil dieser Zielgruppe durch ARD und ZDF, Landesrundfunkanstalten und das ZDF erreicht werden. Und dieses sagend, glaube ich, dass es neue Formen geben kann und geben muss, wo die Deutsche Welle sich stärker auf die fremdsprachlichen Angebote orientiert und gleichzeitig sagt, und wenn du mehr über Deutschland hören willst, dann mach mal in Ihrem Fall jetzt rbb.de.
Wo sehen Sie denn die Stärken der Deutschen Welle? Denn die Konkurrenz hat ja nicht geschlafen, die hat eher noch ausgebaut.
Die Konkurrenz hat ausgebaut, das ist richtig. Und das ist nicht nur die klassischen Angebote der BBC oder CNN, was wir in Deutschland kennen. Es ist Russia Today, es ist CCTV 9, das ist das chinesische Angebot, aber auch solche Sender wie der Al Jazeera, die früher nur in Arabisch gesendet haben, heute auch in Englisch ein Angebot machen. Oder gehen Sie in ein Land wie den Iran, der mit seinem Press TV heute ganz massive Konkurrenz auf dem afrikanischen Kontinent ist. Mal neben unseren Partnern wie Frankreich oder Großbritannien oder Amerika. Das heißt, wir müssen uns als Deutsche Welle konzentrieren auf das, was fremdsprachliche Angebote sind. Und ich sage, dass die Medienangebote in Deutschland so hoch entwickelt sind. Wir haben ein so tolles entwickeltes Mediensystem, was wir immer das duale System nennen, dass man dieses stärker verfügbar machen kann. Das geht bisher nur unter Schwierigkeiten, weil Medienpolitik ist Sache der Bundesländer und Außenpolitik ist Sache des Bundes. Ich habe nichts gegen diese föderative Aufteilung, aber sie darf nicht zur Kirchturmpolitik werden. Und wir müssen unsere vorhandenen Angebote besser nutzen, um draußen die mediale Visitenkarte unseres Landes besser zu verstärken und besser darzustellen.
Ich habe jetzt aber, glaube ich, sowas wie ein Déjà-vu, weil solange es das Medienmagazin gibt, wird immer wieder gesagt, wir müssen das Profil der Auslandswelle stärken und wir müssen stärker kooperieren. Zum Beispiel am 29. März 1998 im Medienmagazin war die Schlagzeile mehr Qualität beim deutschen Auslandsfernsehen. WDR schlägt der Deutschen Welle Kooperation mit ARD und ZDF vor. Das sind jetzt in dem Fall 12 Jahre her. Malen die Mühlen tatsächlich so langsam oder wird das immer blockiert?
Also nein, es ist da schon was passiert. Wir haben, was das Fernsehen betrifft, natürlich im Grunde genommen eine Übernahme pro Jahr von etwa 12.000 Stücken aus ARD und ZDF, also dem ersten Programm der ARD, dem Gemeinschaftsprogramm und dem ZDF. Wir haben im Grunde genommen mit dem Deutschlandradio und den Landesrundfunkanstalten, was die Hörfunkprogramme ist, eine enge Zusammenarbeit. Nein, es ist nicht so, als wenn das heute vom Punkt Null anfangen würde. Aber das Grundproblem ist eigentlich immer noch gebührenfinanzierte Sender, so wie der Ihrige zum Beispiel, also RBB jetzt in dem Fall, aber auch die anderen Landesrundfunkanstalten und steuerfinanzierte. Und die Politik muss endlich begreifen, dass man dieses ja praktisch wie immer so ein Dogma vorangetragenen Unterschied, dass man den überwinden muss, um dann eben breiter darauf, was vorhanden ist, zurückzugreifen. Es wäre im Fernsehen durchaus denkbar, zum Beispiel wie die Franzosen ein TV5 haben, das ist ein Zusammenschluss aller Fernsehprogramme der Frankophonie, also Frankreich, Schweiz, Belgien, Kanada, die zusammen das Beste ihrer Fernsehprogramme präsentieren und nennen das dann eben TV5. Fünf Länder, fünf Regionen. Das könnte Deutschland locker, wenn es nicht im Grunde genommen die Frage gäbe, hier, das ist Landes- und das ist Bundespolitik.
Mich wundert, dass Sie gar nicht so das liebe Geld ansprechen, das ja immer wieder vom Bundestag gekürzt wurde. Ich erinnere mich noch an die Diskussion.
Das ist ja der Hintergrund der Erfahrung, dass ich sage...
Ja, aber macht der Bundestag umgekehrt über die Etats bei Ihnen vielleicht dann doch Programmpolitik, dass Sie sich immer wieder neu ausrichten müssen und mit dem Geld, was Sie haben, dann neue Strategien entwickeln müssen?
Naja, natürlich ist das nicht so, dass diejenigen, die das Geld geben, aber das gilt natürlich auch für die Landesrundfunkanstalten, dort ist es dann die KEF, die Kommission für die Entwicklung der Fernseh- und Funkgebühren, die im Grunde genommen es festsetzt. Und das ist natürlich auch in einem politischen Rahmen. Bei mir ist es dann der Deutsche Bundestag, der mir im Grunde genommen so und so viel Geld zur Verfügung stellt und da musste neue Konzepte entwickeln. Aber weil ich davon ausgehe, als Intendant dieses Auslandsrundfunks, dass in den nächsten Jahren die öffentlichen Kassen nicht sprudeln werde, dann nicht nur, dass ich Zeitung lese, sondern die Äußerung des Bundesfinanzministers natürlich auch zur Kenntnis nehmen muss. Wenn dem aber so ist, dann muss man doch die vorhandenen Kräfte stärken. Und die vorhandenen Kräfte dürfen nicht durch ein enges föderatives Verständnis im Grunde genommen gebremst werden. Warum sollen nicht Programme Ihres Senders oder anderer Sender nicht auch genutzt werden für Deutschsprachige draußen oder als Grundlage für Fremdsprachenprogramme? Das muss ja nicht alles neu erfunden werden und nun mal egal, ob einer Gebührenzahler oder Steuerzahler ist.
Eine ketzerische These, aber dann haben wir irgendwann mal ARD und ZDF und nicht mehr Deutsche Welle im Ausland.
Nee, da hätten Sie ARD World vielleicht, ne? Oder ZDF World. Also so wie es in England BBC World ist und BBC Domestic. Die haben eine starke Mutter oder einen starken Vater. Ich habe einen Föderalismus dahinter.
Erik Bettermann, er ist der Intendant der Deutschen Welle und hat jetzt ein 400-seitiges Papier für den Bund und für den Bundestag erarbeitet. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns nicht in 4 oder 5 Jahren wieder an dieser Stelle treffen müssen, um dann zu konstatieren, die Mühlen mahlen doch so langsam, dass kein Fortschritt erkennbar war.
Herr Wagner, ich bin optimistisch und das am Tag vor Ostern auf jeden Fall.
Dankeschön. Tschüss nach Italien.
Tschüss.
Radio 1 Medienmagazin. Ja, das liebe Geld, das fehlt, macht unter Umständen auch erfinderisch. Wenn zum Beispiel der Berliner Senat ein freies WLAN-Netz für Berlin aufgegeben hat, wie wir Anfang des Jahres im Medienmagazin vom 9. Januar berichtet haben. Die Initiative Freifunk in Berlin gibt nicht auf, wenn auch natürlich ein flächendeckendes WLAN-Netz momentan noch utopisch ist. Aber es gibt Teilerfolge und auch neue Initiativen. Darüber berichtete die Initiative Freifunk gemeinsam mit den Grünen in dieser Woche. Und ich fragte im Anschluss an dieser Information Veranstaltung im Berliner Radialsystem einen Freifunker. Er stellt sich selbst vor.
Ich heiße Sven-Ola Tücke. Ich bin seit 6 Jahren Freifunker, fünf, sechs Jahre etwa. Ich mache hier in diesem Netz Software. Von mir ist so eine Firmware, mit der zumindest bis jetzt relativ viel betrieben wird. Das machen jetzt andere weiter. Beruflich bin ich technischer Redakteur, falls Ihnen das was sagt. Also ich schreibe Bedienungsanleitungen, hauptsächlich für Telekommunikationsanlagen, also Telefonanlagen, Protokolltester, so ein Zeug.
Wie wird man Freifunker?
Also bei mir war es einfach, ich kann mich für die Funkdatenübertragung begeistern. Ich habe früher CB-Funk gemacht, als ich noch klein war. Bei mir war es einfach so, ich habe am Alex gewohnt, oben in den Hochhäusern. Und da kann man so schön über die Stadt gucken. Und hatte kein Internet, also habe ich mir überlegt, vielleicht kann man das mit irgendwen teilen. Und dann hat sich der Rest irgendwie von alleine ergeben.
Teilen heißt ja, dass ein anderer die Kosten hat und man ist sozusagen Schmarotzer im positiven Sinne, also Nutznießer, sagen wir es mal so, Nutznießer. Wie einigt man sich denn, dass derjenige, der die Breitbandkapazität zur Verfügung stellt oder das Internet zur Verfügung stellt in dem Fall, dass der das gerne macht?
Ach, das ist eigentlich kein Problem, weil die typischen Internetanschlüsse haben wesentlich mehr Kapazität, als der eigentliche Angeschlossene jemals braucht. Sie haben üblicherweise eine Burst-ähnliche Nutzung. Das heißt, wenn ich wach bin, will ich ganz schnell downloaden. Aber die restlichen 23 Stunden nutzen das Ding ja eigentlich gar nicht. Dann können Sie es auch gut zur Verfügung stellen. Da es schlicht und ergreifend so ist, dass im Funknetz die Datenübertragung ein bisschen langsamer ist, sind Sie als derjenige, der den Anschluss hat, privilegiert. Notfalls kann man da mit der Technik noch ein bisschen nachhelfen. Aber Sie merken das eigentlich kaum. Letztendlich können da andere mitsurfen. Das haben Sie, wenn Sie in einem Haushalt sind und eine WG haben, können Sie das locker mit 3, 4 Leuten nutzen, ohne dass es wirklich nervt. Außer Sie fangen an, File zu sharen und wollen ganz besonders dolle Videos runterladen, dann stört es vielleicht. Aber in dem Regelfall wollen Sie, also das entspricht normalerweise nicht Ihrem Nutzungsprofil, wenn Sie Ihr Internet teilen.
Nun ist ja in Berlin die Idee von einem totalen freien WLAN-Zugang in der Stadt gescheitert, weil es so eine
also für mich seltsame Ausreden gab, wie die Ampelanlagen würden dadurch vielleicht gestört werden. Was sagen Sie als Techniker dazu?
Naja, technische Gründe gibt es dafür eigentlich nicht. Ich denke einfach mal, da war ein Anbieter, der will natürlich etwas verdienen und die Stadt hat gesagt, ich hätte gerne alles aus einer Hand und da sind sie sich nicht wirklich grün geworden. Auf der einen Seite konnte der Anbieter wahrscheinlich nicht das Geschäftsmodell so machen, dass er was verdient hat, also erwartet, dass der Senat etwas finanziert und der Senat hat vielleicht Dinge formuliert, die der in seinem Geschäftsmodell nicht einbauen konnte, so etwas vielleicht. Also wir sehen ja, mobile Datenkommunikation wird ja preiswerter, man kann UMTS machen, es gibt HSDPA, demnächst gibt es LTE, das wird auch immer schneller und vor dem Hintergrund glaube ich nicht, dass man noch ein vernünftiges Geschäftsmodell mit freien Frequenzen machen kann, insbesondere weil ja die Frequenznutzung nicht geregelt ist, da kann ja jeder rein und das heißt, sie können keine Servicequalität vor Ort bieten und ich glaube, das sind eher die Probleme.
Nun braucht man ja vielleicht den Senat gar nicht, wenn es genug Privatpersonen oder andere gesellschaftliche Einrichtungen neben den Parteien gibt, die sagen, wir wollen unsere Kapazität zur Verfügung stellen. Und ich weiß nicht, ob das flächendeckend geht, aber wozu braucht man die Politik? Haben Sie eine Idee?
Oh, die Politik braucht man, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben zurzeit, müssen wir schwer kämpfen, nicht so sehr wegen der Funkdatenübertragung, sondern wegen der Kampagne der inhaltsschaffenden Industrie, die ihre Urheberrechtsverletzung recht aggressiv mit Medienkampagnen und Ähnlichem verfolgen. Und sie bekommen einen typischen Mitmacher, der möglicherweise etwas freiwillig tut, mit 100-300 Euro Strafandrohung voll gedeckelt. Dann macht er nicht mehr mit, der ist ja nicht doof. Und das merken wir sehr wohl. Also wir würden Leute vielleicht, also gerade Privatpersonen, überzeugen können, Mensch, mach doch mit, weil die 50 Euro Stromkosten oder was für so zwei Router auf dem Dach, die würden ihn nicht weiter jucken. Aber die Strafandrohung, beziehungsweise überhaupt, dass da möglicherweise etwas ist, was er nicht kontrollieren kann oder was er vielleicht kontrollieren muss, aber nicht einen ganzen Tag dazu kommt, die hält schon viele Leute zurück. Und so wird es also auf die Tour mit den Rahmenbedingungen, werden wir kein flächendeckendes Modell hier in Deutschland bekommen.
Was mich allerdings gewundert hat, und die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht, die Kirchturmspitzen als WLAN-Antennen, die sind schön hoch gelegen, zu benutzen. Bei welchen Kirchen funktioniert das?
Also ich meine generell, wie die drauf sein müssen, müssen natürlich ein bisschen offener sein. Also ganz ehrlich, am Anfang waren eher die Schwierigkeiten so, Strahlenangst beispielsweise war ein großes Thema, weil wir in der Kirche Leute hatten, was man nicht sehen kann und über das man nicht Bescheid weiß. Vielleicht ist der eine oder andere, der kirchenaffin ist, im Physikunterricht nicht so aufmerksam gewesen, ich weiß es nicht genau. Aber das waren so in erster Linie Vorbehalte, die vorgebracht haben. Und dann natürlich ganz einfach Verschandelung unserer Kirche. Natürlich wollen die nicht das Ding als riesengroße Antenne. Wir müssen uns also optisch zurückhalten auf gut Deutsch und dürfen natürlich müssen wir aufpassen, dass das Gebäude nicht kaputt geht, so etwas. Aber dann können die sich sehr wohl vorstellen, wir haben ja auch einen sozialen Anspruch irgendwo. Also es ist in erster Linie, sagen wir mal, Arbeitslose oder Leute, die eben nicht so viel Knete haben. Oder wir haben es ja vorgestellt, mit unserem Engagement in Schwellenländern oder Ähnlichem haben wir ja auch einen gewissen Anspruch, den wir nach außen tragen. Und da können sich Kirchen sehr wohl abgebildet fühlen und bestimmte machen dann eben einfach mit.
Welche bestimmte sind das? Haben Sie da ein paar Namen parat?
Die Kirchen sind schlicht und ergreifend hier in Kreuzberg, die Emmaus-Ölberg-Gemeinde macht mit. Dann die Zwingli-Kirche, das ist an der Warschauer Straße. Die wird ja nicht aktiv als Kirche benutzt, aber da gibt es eine Kirchengemeinde. Die Samariterkirche, das ist oben in Friedrichshain. Nach meiner Kenntnis im Prenzlberg die Friedenskirche, die Stephanuskirche im Wedding. Und dann müsste ich passen, da gibt es noch eine sechste, aber da muss ich jetzt passen.
Wer stellt die Technik zur Verfügung?
Das sind dann Enthusiasten vor Ort. Also wir haben es ja kurz berichtet, das Konzept beruht immer darauf, dass Leute vor Ort etwas machen. Wenn vor Ort nicht technisch interessierte Leute vor Ort da sind, dann funktioniert das nicht, weil sie können für ein Hobby nicht quer durch die Stadt fahren alle drei Tage, wenn was nicht läuft, sondern man braucht die Leute schon da. Also es ist ganz einfach, da schlägt der Blitz ein, das Ding geht mal wieder nicht, da muss man hin, Stecker ziehen, wieder rein oder ähnliches. Und das machen einfach dann die Leute, die vor Ort wohnen, die möglicherweise selber dranhängen. Die haben dann auch ein Interesse daran, dass die Kirche funkt.
Gott ist offenbar WLAN-Fan. Mehr vom Informationstreffen der Freifunk-Initiative im Podcast oder unter freifunk.net.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
2004, ein Jahr der Reformen. Welche Fragen bewegen die Nation? das Sommerinterview. Peter Frey im Gespräch mit Edmund Stoiber. In Berlin direkt. Sonntag um 19.10 Uhr. Exklusiv im ZDF.
Und Peter Frey ist seit letzten Sonntag nicht mehr bei Berlin direkt und er ist auch nicht mehr ZDF-Studio Hauptstadtleiter, sondern er ist ab 1. April sozusagen 47 Jahre nach dem Geburtstermin vom ZDF ist er ZDF-Chefredakteur geworden. Die Begleitumstände haben wir im letzten Jahr ziemlich ausführlich hier dokumentiert, nachhörbar auch nochmal im Radio 1 Podcast, im Medienmagazin Podcast. Nun der Blick voraus und ein kleiner biografischer Fragediskurs jetzt mit Peter Frey.
Das Interview.
Peter Frey, Sie sind etwa mit denselben Serien- und Fernsehsendungen sozialisiert worden wie ich im ZDF. Ich nehme mal an, Dakteri. Die Drehscheibe gehörte dazu als bunte Nachmittagssendung. Die ZDF-Hitparade, Ilja Richter und so weiter. Wenn Sie aber mal zurückblicken, als Sie noch nicht beim ZDF waren, was war da Ihre Lieblingssendung?
Also eine Sendung, die ich nicht versäumt habe, sogar schon als Jugendlicher und die sicher auch meinen Blick auf die Welt und in die Politik geprägt hat, war Kennzeichen D. Obwohl ich am Rhein geboren bin und keinerlei Bezüge hatte sozusagen in die alte DDR, hat mich die Sendung immer interessiert und diese Auseinandersetzung mit diesem anderen Stück Deutschland, das so, weiß ich nicht, also meilenweit, mondweit entfernt schien, jedenfalls aus der Perspektive eines Jungen vom Rhein, habe ich nicht versäumt.
Sie haben sich auch mehr in Richtung Spanien orientiert. Sie haben Spanisch gelernt. Sie waren auch in den lateinamerikanischen Ländern für das ZDF unterwegs. Wie kommt es dann, dass Sie plötzlich, sagen wir mal, den Weg in die Politik gefunden haben? Also in die politische Berichterstattung?
Ja, das Leben verläuft ja nicht so geradlinig. Also in der Tat, ich habe aus Interesse an Lateinamerika, weil mein Traum immer war, Lateinamerika-Korrespondent zu werden, Spanisch studiert. Habe mich dann als ganz junger Mann mit Ende 20 beworben da, nachdem ich beim ZDF gelandet war und sozusagen mit dem Selbstbewusstsein des noch nicht 30ers bekam eine Absage damals vom Chefredakteur. Na gut, und dann fängt man an, sich für andere Dinge zu interessieren und auf einmal war es nicht Südamerika, sondern Nordamerika. Und dann eben die Frage aus Berlin, ob ich das Morgenmagazin dort übernehmen könnte oder aufbauen könnte. Und das war im Jahr Ende 1991. Und obwohl ich mich in Washington wirklich prima fühlte, war das Jahr des Golfkriegs, habe ich noch keine Nacht überlegt, um dann zu sagen, in diesen Jahren, wo sowas ganz Neues entsteht in Deutschland, in Berlin, willst du lieber dort sein.
Und ich kürze mal ab, jetzt sind Sie praktisch Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens. Kam das für Sie überraschend letzten Endes, weil die Begleitumstände, die Begleitgeräusche waren ja dann doch so, dass Sie immer als Favorit gehandelt wurden in dieser ganzen politischen Auseinandersetzung um diese Chefredakteursstelle?
Also es wäre unehrlich zu sagen, dass es nicht irgendwie auf meinem Horizont gewesen wäre. Ich war ja von 1988 bis 1991 persönlicher Referent des Chefredakteurs Klaus Presser. Und wenn man mal so nah dran war, denkt man auch immer mal, könntest du das auch, wolltest du das auch, traust du dir das zu? Und das war auch in den letzten Jahren in meinem Kopf. Ich war aber auch mit Leib und Seele Hauptstadtkorrespondent und Leiter dieses Studios und es hat mir immer mehr Spaß gemacht. Und das ist auch eine Position, wo man viel lernen muss, viel investieren muss, dann aber auch die Zeit des Erntens kommt. Und da war ich drin. Also ich hätte das ganz gern noch ein, zwei Jahre gemacht. Aber als die Anfrage dann kam und auch wenn die Umstände wirklich unerfreulich waren, habe ich mich nicht nur gefreut, sondern ich habe viel Respekt vor dem Amt. Ich habe eng mit Nikolaus Brender zusammengearbeitet, mit Presser, mit Reinhard Appel und empfinde, das sind ganz schön große Fußstapfen. Also ich freue mich drauf. Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Nun gibt es zwei Typen von Menschen, wenn sie ein Amt neu bekommen, dass sie erstmal gucken, wie läuft's? Ich mische mich da erstmal nicht ein, ich lasse die erstmal machen, korrigiere vielleicht. Und dann gibt es die, die alles umkrempeln wollen. Zu welcher Richtung tendieren Sie mehr?
Ich glaube, ich gehe durch die Mitte. Ich merke schon, dass das ZDF nach diesem Jahr der Auseinandersetzung um Nikolaus Brender, ich sag's mal so, emotional wundgescheuert ist. Und dass die Kollegen auch eine Art von Sicherheit brauchen, ein Stück Ruhe, etwas, worauf sie sich verlassen können. Das will ich jetzt schon sein. Auf der anderen Seite ist auch viel liegen geblieben in diesem Jahr der Auseinandersetzung vor allem mit uns selbst. Und es gibt ein paar Dinge, die mir auffallen und die ich auch verändern will. Die Basis ist gut. Ich glaube, dass zum Beispiel auch beim Thema politische Unabhängigkeit, parteipolitische Unabhängigkeit, das ZDF in der Praxis viel besser dasteht, als es in dieser Auseinandersetzung schien. Also was über uns gesagt wurde, hat wirklich nicht immer mit der Wirklichkeit des Programms übereingestimmt. Aber wenn man was neu anfängt, dann guckt man, man muss Leute kennenlernen, man muss Strukturen kennenlernen. Aber man hat eben auch einen frischen Blick von draußen. Und von Berlin kommt allzumal, ich war jetzt 8 Jahre nicht in der Zentrale, dass man auch ja nicht nur die Freiheit hat, sondern auch die Pflicht, was zu verändern.
Wenn Sie sagen, es sah von außen oder zumindest in der veröffentlichten Meinung anders aus als von innen, diese Farbenlehre, die ist ja schon unter Nikolaus Brender kritisiert worden und auch in der Wahl zum Beispiel von Marietta Slomka deutlich konterkariert worden, indem er gesagt hat, hier werden nicht mehr die Heute-Journal-Position nach dem Parteibuch besetzt. Das hat sich über die Jahre entwickelt. Nun entsteht aber dennoch der Eindruck oder die veröffentlichte Meinung suggeriert es geradezu, dass Sie auf dem sogenannten SPD-Ticket als Chefredakteur agieren. Wie belastet Sie das?
Wissen Sie, ich habe mich in diesen 25 Jahren ZDF daran gewöhnt, dass man zugeordnet wird, dass man in Schubladen gesteckt wird. Und ich habe mir angewöhnt, mir davon die Freiheit nicht nehmen zu lassen. Es belastet mich überhaupt nicht.
Kehren wir zurück zu den Sachen, die Sie ändern wollen. Sie sagen, Sie wollen möglicherweise auch jede Sendung auf den Prüfstand stellen. An was denken Sie da zuerst? Wo klemmt es beim ZDF, wo man sagt, nach diesem Jahr der Diskussion um das ZDF müssen wir jetzt folgende Baustellen schließen?
Also erstens will ich mal dem Eindruck widersprechen, das ganze ZDF sei eine Baustelle. Immerhin sind wir ganz vorne dabei bei den deutschen Fernsehsendern seit Jahren, was die jährlichen Marktanteile angeht. Und das gilt auch für unser Informationsprogramm. Und ich bin ehrlich gesagt stolz darauf. Und das ist auch ein erfreulicher Schlussakkord für meine Tätigkeit hier in Berlin, dass Berlin Direkt, unser bundespolitisches Magazin, im letzten Jahr das erfolgreichste Politmagazin im deutschen Fernsehen war, nach Marktanteilen und nach absoluten Zuschauern auf Platz 2. Und das heißt ja auch, dass Menschen sich weiter für Politik interessieren und dass wir es so darbieten, dass sie sie auch wahrnehmen. Und trotzdem, also auch Dinge, die gut sind, kann man immer wieder verändern. Das gilt auch für uns. Ich glaube, dass wir uns anschauen müssen, erstens, sind es zu viele Köpfe, die in unserem Programm tätig sind und die Journalismus im ZDF repräsentieren? Oder kann man da nicht etwas auch konzentrieren? Das Zweite ist, wir müssen die Bereiche Online und Fernsehen stärker zusammenlegen. Also eine Verzahnung zwischen der heute.de-Seite und den Fernsehnachrichten der Heute-Sendung hinbekommen, auch des Infokanals, und lernen, das nicht mehr als getrennte Säulen zu betrachten, sondern als Einheit zu betrachten, was die Inhalte angeht und was die Arbeitsstrukturen angeht. Und ich glaube, dass wir, was unser neues Studio angeht, dass wir eine technische Innovation hingelegt haben, um die uns viele beneiden, dass aber das Ergebnis so ist, dass die Nähe der Moderatoren zum Zuschauer noch besser werden kann. Also da muss ein Stück nachgearbeitet werden.
Hatte Hessens Ministerpräsident Roland Koch recht, indem er sagte, das ZDF muss moderner werden?
Ich glaube, es gilt für alle traditionellen Medien, die Printmedien genauso wie die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, die ARD und das ZDF. Natürlich müssen wir an die jüngeren Leute dran. Ich spreche nicht von den Jugendlichen. Ich spreche von dem, was wir die Mitte der Gesellschaft nennen. Diejenigen, die die Fernsehgebühren bezahlen. Und wenn man sich unser durchschnittliches Zuschaueralter ansieht, sehen wir eben, dass wir bei den End-50ern überrepräsentiert sind und bei den unter 40-Jährigen, und das sind nun bei Gott nicht die jungen Leute, unterrepräsentiert. Und wir müssen uns fragen, sowohl was die Formen angeht, als auch was die Inhalte angeht, wie finden wir das Programm, das auch diese Menschen fasziniert. Aber ich bin nicht originell mit dieser Analyse. Das ist dem ZDF schon viele Jahre klar. Es war auch Nikolaus Brender klar. Und wir kämpfen mit dem Phänomen einer Art von Generationenabriss. Also mit dem Aufkommen der Privatsender Ende der 80er oder Mitte der 80er Jahre ist dem ZDF eine Generation verloren gegangen, der wir immer noch hinterherlaufen. Aber auch deshalb müssen wir zum Beispiel bei Online so präsent sein, weil es neue Vertriebswege gibt, auf denen wir das, was wir im Fernsehen erarbeiten, eben dann eben auch an dieses jüngere Publikum heranbringen können.
Mit dem zweiten sieht man besser.
Ja, das war ja Peter Frey, der neue Chefredakteur des zweiten deutschen Fernsehens. Seit 1. April im Amt. Die Medienmagazin-Stunde ist auch nach der Sommerzeit nur 60 Minuten lang. Und ja, zwangsweise gibt es natürlich immer nur eine begrenzte Kapazität, sodass viel unter den Medienrost fällt. Und was im März von mir unterdrückt wurde, wissentlich und auch manchmal vielleicht unfreiwillig, das haben wieder Fiene und Pela analysiert. Und ich rufe jetzt Münster, Daniel Fiene und Herrn Pela. Gibt es denn bei euch schon Frühlingsgefühle?
Hallo Berlin, ich bin Herr Pähler.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene.
Der Monat März hat den Restfrost aus den Gliedern der Medienmanager schmelzen lassen, aber kaum für gute Laune-Themen sorgen können.
Zensur, Sekten und Kündigungen prägten den Medienmärz.
Das klingt nicht nach Frühlingsstimmung. Die gab es zum Beispiel bei den Mitarbeitern des Jahreszeitenverlags auf gar keinen Fall.
Der Hamburger Verlag kündigte an, um die 70 Vollzeitstellen sollen gestrichen werden. Konkret soll weitestgehend auf die Redakteure verzichtet werden.
Die Redakteure, also diejenigen, die die Magazine wie Merian, Petra, Für Sie oder Prinz produzieren?
Ja, genau die.
Diese Ankündigung hat für einen ganz schönen Wirbel gesorgt und natürlich zwei Anschlussfragen. Erstens, wer bleibt denn da noch übrig? Und zweitens, wer soll die Hefte dann eigentlich noch produzieren?
Erste Antwort: Im Jahreszeitenverlag verbleiben dann noch die Chefredakteure, Vizechefs, Artdirektoren, Textchefs, Ressortleiter und ihre Stellvertreter.
Ja, und zweite Antwort: Die Redakteure werden künftig frei beschäftigt, getreu nach dem Motto, die Verwaltung ist fest, die Journalisten sind frei.
Wie finden wir das?
Also in unserer Brust schlagen zwei Herzen. Jede Journalistenstelle, die abgebaut wird, tut natürlich sehr weh. Richtig schmerzhaft ist es, wenn es gleich so viele sind wie jetzt beim Jahreszeitenverlag.
Aber warum sollte nicht auch in der Printbranche das funktionieren, was schon längst im Rundfunk üblich ist? Auch die Stimmen, die bei so manch öffentlich-rechtlichem Sender zu hören sind, gehören meist zu freien Kollegen.
Eine ganz andere Blickrichtung in Sachen Entlassungen beim Jahreszeitenverlag gibt es beim Branchendienst Horizont.
Horizont hat sich einen Chefredakteur ausgedacht, der sich wiederum einen Brief ausgedacht hat und der geht an die Mode-, Kosmetik-, Food- und Pharmabranche.
Der liest sich so:
Ihre Zurückhaltung bei der Schaltung von Anzeigen hat unseren Verleger dazu gezwungen, alle Journalisten unseres Hauses zu entlassen. Deshalb müssen wir Sie bitten, Ihre Pressetexte in Zukunft so zu verfassen, dass wir sie abdrucken können, ohne dass ein Redakteur sie umschreiben muss.
Wir blicken weiter nach Hamburg. Dort sind im März die Lead Awards vergeben worden.
Oder wie wir Medienfreunde sagen, die Oscars der deutschen Magazine. Daniel hat mal ein paar Zahlen dazu.
120 Juroren haben alle Ausgaben von 420 deutschen Magazinen untersucht. Es gab Auszeichnungen in 20 Kategorien und zur Party kamen 1000 Gäste plus X.
Zum Magazin des Jahres ist übrigens der Spiegel gekürt worden. Und zwar mit dieser Begründung: Der Titel hat Substanz gewonnen und Arroganz verloren.
Platz 2 geht an das Fußballmagazin Elf Freunde. Dort dürfte man sich freuen, schließlich ist das Fußballmagazin in diesem Jahr 10 Jahre alt geworden.
Wobei, bei den Lead Awards fällt uns wieder mal auf, warum Medienpreise zwar nett sind, aber immer auch irgendwie Fragen aufwerfen.
Denn auch in diesem Jahr werden die Awards wieder von zahlreichen Verlagen unterstützt, von der Süddeutschen, von Gruner und Jahr, von der Zeit, vom Jahreszeitenverlag und so weiter. Und jetzt raten Sie mal, wer in den vergangenen Jahren auch die Awards unterstützt hat?
Richtig. Der Spiegel.
Die ARD ist mit diesem Film, über den wir jetzt sprechen, ein großes Risiko eingegangen und wurde dafür mit sehr großem Zuschauerinteresse belohnt.
Es geht um den ersten Spielfilm über die Sekte Scientology und am vergangenen Mittwoch im ersten wurde dieser gezeigt.
8,7 Millionen Zuschauer haben den Film im ersten gesehen. Branchendienste bezeichnen das als sensationell und die anschließende Diskussionsrunde bei Hart aber fair schauten ebenfalls 7,5 Millionen Zuschauer. Das ist ein Rekord für Frank Plassberg.
Der Film Bis nichts mehr bleibt zeigt, wie skrupellos Scientology agiert und Familien bisweilen entzweit.
Liebe Freunde, wir haben euch eine Botschaft mitgebracht aus Flag. Produziert mehr. Verbessert eure Statistiken. Arbeitet noch mehr nach Policy. Nur so können wir unser großes Ziel erreichen.
clear Germany!
Die ARD hat alles daran getan, dass Scientology die Ausstrahlung des Films nicht durch ein Gericht verbieten konnte. Deswegen blieben die Dreharbeiten geheim und wurde auch unter den Tarnnamen eines Tatorts durchgeführt. Dazu der SWR-Redakteur Karl Bergengrün im NDR-Interview.
Scientology hat ständig bei uns angerufen, um Informationen über den Film zu bekommen. Und wir wollten nicht, dass sie auf den Film während der Dreharbeiten Einfluss nehmen.
Die enormen Anstrengungen haben also was genützt. Die ARD konnte den Film zeigen und er ist auch noch für ein paar Tage in der Mediathek des Ersten zu sehen.
Vor einigen Wochen sorgte Google für Aufsehen und zwar der Suchmaschinenkonzern kündigte ja an, die Zensur durch den chinesischen Staat nicht mehr akzeptieren zu wollen. Notfalls wolle man sich sogar aus dem chinesischen Markt ganz zurückziehen.
Es wurde viel spekuliert, wie das konkret aussehen könnte und jetzt wissen wir es.
Google hat sich sozusagen nach Hongkong zurückgezogen und leitet alle chinesischen Besucher auf die Webseite aus Hongkong um. Dort gibt es die Suchergebnisse ohne Zensurvorgaben von der chinesischen Regierung.
Zeitweise war diese Website aus China nicht zu erreichen. Ob Google als Strafe gesperrt wurde? Nein, das war wohl eine technische Panne.
Wobei, viel haben die chinesischen Surfer von einem freien Google dann doch nicht, denn spätestens wenn sie dann auf einen Link in den Suchergebnissen klicken, ist schon wieder Schluss mit der Reise durchs World Wide Web. Denn dann spätestens schlagen die Zensoren mit ihrer sogenannten Great Firewall zu.
YouTube und Twitter sind übrigens komplett gesperrt.
Wird der April Frühlingsgefühle bei den Medienmachern auslösen?
Wir werden das intensiv für Sie verfolgen und Ihnen dann spätestens beim nächsten Monatsrückblick berichten.
Bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Das natürlich auch von mir. Und wir werden sehen, was im nächsten Monat so ansteht, was wieder unter den Rost fällt. Aber jetzt erstmal der Hinweis auf Zukünftiges. Die Dancehall öffnet sich wieder mit Olli Massiv. Und denken Sie dran,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und frohe Ostern natürlich.
Bevor es hier nun im Podcast-Bonus-Track des Medienmagazins vom 3. April 2010 um die Informationsveranstaltung von Bündnis 90, die Grünen und Freifunk.net gehen soll, ein kleiner Rücksturz in die Vergangenheit. Im Gespräch mit Erik Bettermann habe ich es erwähnt. Bereits im Medienmagazin vom 29. März 1998 ging es um die Deutsche Welle und ihre Neuausrichtung, möglicherweise in Zusammenarbeit mit ARD und ZDF.
Im Zeitalter der satellitengestützten Rundfunkübertragung, was ist da? Da rauscht es noch. Im Zeitalter der satellitengestützten Rundfunkübertragung rauscht es auch manchmal, aber ist das, was aus Deutschland dringt, nicht mehr nur auf das reduziert, was die Deutsche Welle auf allen Frequenzbändern abstrahlt. Aber außerhalb Europas ist das mediale Deutschlandbild dürftig, meint zumindest der WDR-Intendant Fritz Pleitgen.
Ich denke, wir haben überhaupt nicht die Bedeutung erkannt, die eine gute Darstellung unseres Landes in der gesamten Welt hat. Wir haben ja relativ wenig bis jetzt im Angebot. Die Deutsche Welle ist damit überfordert. Sie hat einen viel zu kleinen Etat, um diese Aufgabe angemessen zu erfüllen. Und deshalb entsteht von Deutschland ein Bild in der Welt, dass diesem Land überhaupt nicht gerecht wird.
Fritz Pleitgen, Intendant des Westdeutschen Rundfunks, macht sich Sorgen um das Bild des modernen Deutschland in der Welt. Sein Vorschlag, ARD und ZDF sollten gemeinsam mit der Deutschen Welle ein klareres Bild der Bundesrepublik im Ausland zeigen. Dass dies nötig ist, sieht auch Gerhard Fels, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, so.
Ich würde das für eine sehr gute Idee halten, dass auch unsere Medien im Ausland stärker für den Standort Deutschland werben, ein Standortmarketing betreiben. Es ist ja so, dass in den Köpfen der ausländischen Investoren nicht nur Kosten und Steuern zählen, sondern auch hier die Lebensqualität in Deutschland, die Bildung, die Kultur, das Schulsystem, die Formen der Konfliktlösung oder die Stabilität unseres politischen Systems, auch das sind Faktoren, die für Investitionen entscheidend sind. Und die könnten durch eine stärkere Medienpräsenz im Ausland sicher sichtbarer gemacht werden.
Bisher ist für den Auslandsrundfunk der Bundesrepublik allein die Deutsche Welle zuständig. Deren Intendant Dieter Weyrich beklagt aber ebenfalls einen Mangel an Wissen über Deutschland im Ausland. Aus diesem Grund begrüßt er die Initiative von Fritz Pleitgen.
In allen überseeischen Gebieten besteht ein Nachholbedarf in der Darstellung Deutschlands, einerseits durch Kulturinstitute und ihre Aktivitäten, aber andererseits vor allem durch elektronische Medien und dort vor allem durch den Auslandsrundfunk. Ich könnte mir vorstellen, dass ARD und ZDF für den deutschen Teil des Programms die Mehrzahl der Software liefert und dass die Deutsche Welle sich vor allem konzentriert auf die Fremdsprachenkanäle, die man dann zusätzlich etablieren könnte. Denn allein mit einem deutschen Programm werden sie in der Welt relativ wenig Aufmerksamkeit erregen. Und insofern begrüße ich den Vorstoß des Kollegen Pleitgen.
Als größtes Problem für ein internationales Engagement von ARD und ZDF mit der Deutschen Welle sieht Dieter Weyrich an, dass es dafür weltweiter Senderechte für Beiträge und Filme bedarf. Diese Aufgabe betrachtet er aber genauso für lösbar wie die, wer die Verantwortung für das Programm übernehmen soll.
Ich denke, die Verantwortung muss in jedem Fall insgesamt bei uns bleiben, denn wir haben die Auslandskompetenz. Aber ich habe überhaupt keine Probleme mit Mitsprachemöglichkeiten anderer Häuser, wenn es dann letztlich um ein attraktives ARD-ZDF-Gemeinschaftsprogramm gehen würde. Ich jedenfalls bin kein Kompetenzenfetischist.
Gelöst werden müsste aber auch noch, wie eine Finanzierung des Programms bewerkstelligt werden kann. Bei der Deutschen Welle denkt man an eine Gebührenanhebung für ARD und ZDF oder an höhere Steuermittel für den Auslandsrundfunk. Fritz Pleitgen sieht aber auch andere Finanzierungsmöglichkeiten.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das Geld alleine über die Werbung hereinkommt. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, falls wir den Gebührenzahler damit nicht belasten sollten.
Dieter Weyrich und Fritz Pleitgen sind sich darüber einig, dass das Projekt nicht auf die lange Bank geschoben werden sollte. Und auch das Institut der deutschen Wirtschaft wünscht, dass die Gesetzgeber von Bund und Ländern sich schnell zusammensetzen. Dann könnte auch schon die Expo 2000 weltweit intensiv dargestellt werden. Gerhard Fels.
Ich glaube, hier liegt doch ein gemeinsames Interesse aller vor, auch aller Bundesländer. Und man müsste ja in diesem Falle sich darauf verständigen können, dass eine bessere elektronische Präsenz der Medien im Ausland hier doch, dass dies keine Frage ist des Wettbewerbs unter den Ländern, sondern des gemeinsamen Interesses.
Demnächst deutsches TV gemeinsam mit ARD und ZDF im Ausland. Ein Zwischenbericht von Werner Lange.
Soweit also der Zwischenbericht zur Deutschen Welle von vor 12 Jahren. In Ergänzung zum Interview mit Erik Bettermann vom Anfang dieses Podcastes. Jetzt aber Ausschnitte aus der Informationsveranstaltung zum freien WLAN-Netz in Berlin im Berliner Radialsystem.
Ja, Abend erstmal. Ich heiße Sven Ohler, bin auch Freifunker schon seit vielen Jahren. Und sollte hier ein bisschen was über Kirchen und ähnliche Geschichten erzählen. Dazu muss man erstmal ein bisschen Technik machen. Ist ganz einfach. Wir nehmen mal diese Fahrradglühbirne hier. Das ist ungefähr unsere Wireless-LAN-Router. Die funken mit dieser Leistung. Man muss sich das etwa so vorstellen, wie eben die Fahrradglühbirne Lichtleistung bringt. Man kann sich schnell vorstellen, damit kommt man nicht sonderlich weit. Man muss technische Tricks anwenden, damit man wirklich über eine gewisse Entfernung kommunizieren kann. Das machen wir mit besseren Antennen. Also man muss sich quasi vorstellen, mit einem Fernglas auf der einen Seite und mit einem Dingens auf der anderen Seite. Diese Funkstrahlen, die gehen nirgendwo durch Wände und Häuser oder sowas. Das heißt, wir brauchen Standorte, die hochgelegen sind. Andernfalls bekommen wir höchstens 50 Meter hin oder ähnliches. Und da war die Idee natürlich schnell da. Also hier sieht man es nochmal. Die rechte Seite, so funktioniert es. Wenn man so einen schönen Balkon hat, dann kann man sich das mit dem Freifunk machen. Hier auf der linken Seite, das wird so nichts. Was haben wir gemacht? Wir haben ein paar Kirchen gefragt. Mehrere Leute hatten Kontakte zu denen. Letztendlich, ob wir vielleicht unsere Installation oben auf die Kirche drauf tun können. Kirchen haben letztendlich eigentlich keine Lust, ihre Kirchen komplett mit Antennen zu verschandeln. Deswegen haben die Telekommunikationsunternehmen dort eigentlich auch keine Schnitte. Sie lehnen das also generell ab. Für den nicht kommerziellen Zweck, wir sind ja Enthusiasten und in erster Linie nicht kommerziell, haben Kirchen letztendlich nach Beantwortung einiger kritischer Fragen dann Ja gesagt. Wir haben in Berlin aktuell, weiß ich gar nicht so genau, glaube 5 Kirchen sind aktiv und 7 oder so haben gesagt, ja, also da sind noch 2 ausbaufähige dabei. Letztendlich läuft es immer ähnlich. Die Kirche hat so ein Gremium, wo das besprochen wird, ob die das wollen oder nicht, wo die Rahmenbedingungen dann mit dem Kirchengremium abgestimmt werden wollen. Und bisher war es so, wir haben einen Verein für freie Netze, der hat dann letztendlich einen Vertrag jeweils einzeln mit der Kirche geschlossen, um so die Rahmenregelungen zu treffen. Wenn der Vertrag geschlossen ist, kann es losgehen. Das sind Fotos von der Samariterkirche. Hier sehen wir einen von uns, der mit dem Messgerät, also das Erste, was man natürlich macht, man geht rauf und guckt nach, geht denn das technisch überhaupt? Das ist eben hier auf der Samariterkirche, oben hier in diesen Dingern, da sind unsere Router in alle 4 Himmelsrichtungen. Und die Kirche bietet uns einfach den hohen Standort, sodass wir mit ein bisschen Reichweite funken können. Und auch die Leute, die möglicherweise eben nicht so einen schönen Balkon hatten, wie wir es gerade eingangs gesehen haben, dass die in unserem Netz mitmachen können. Das ist Zwingli-Kirche, das ist eine andere Kirche, das ist ebenfalls Begehung. Hier unten rechts sehen wir die Leute beim Basteln, haben sie Spaß. Das gehört natürlich mit dazu, dass man im Rahmen eines Hobbys auch ein bisschen Spaß hat. Die Routerinstallation ist dort oben in den Fenstern, oberhalb der Kirchturmuhr. Und dann habe ich noch eine dritte Kirche mitgebracht, das ist die Emmauskirche, die man zum Beispiel von hier aus auch gut sehen kann. Und über die Ulf gerade eben die Karte gezeigt hat, das war also live, dass das hier rüberfunkt. Und so sieht es dann innerhalb der Kirche aus. Diese Kircheninstallation hat schlicht und ergreifend ein bisschen mehr Geld gekostet, weil wir einen Sponsor gefunden haben, der ein bisschen was bezahlt hat. Deswegen gibt es da auch einen schönen Schrank. Und die Antennen sind hier oben in diese runden Fenster. Wenn man da mal in die Kirche gucken geht, sieht man das oben. Da sind die Antennen so aufgebaut. Das sind letztendlich 8 Router, praktisch für jede Himmelsrichtung und für jede halbe Himmelsrichtung an. Und solange man die Kirche sehen kann, kann man da auch eine Funkverbindung hinzu aufbauen. Ja, wer hängt denn eigentlich an solchen Netzwerken dran, habe ich mir überlegt, wäre vielleicht noch ein Thema. An der Emmaus haben wir zum Beispiel letztens ein Beispiel, die sich bei mir gemeldet haben, weil ich einen kleinen File-Sharing-Filter gebastelt habe. Da hängen offenbar eine ganze Menge Flüchtlinge aus dem Balkan dran, die von einem Sozialarbeiter dort hingebracht wurden. Der hat erzählt, die haben kein Geld. Die wollen aber gerne nach Hause telefonieren und der hat das für die eingerichtet. Die wohnen offensichtlich in der Nähe von der Kirche und haben dann halt einen Freifunkrouter, der dort eingerichtet wurde und dann können sie kostenfrei darüber telefonieren. An der Zwingli-Kirche beispielsweise wollte ich noch erwähnen, das Jugendzentrum ELOG, was der eine oder andere von euch kennt, das ist hinten beim Ostbahnhof. Die haben ihren DSL-Anschluss verloren, weil der Mensch, der den zur Verfügung gestellt hat, ist schlicht und ergreifend gestorben. Deswegen sind die jetzt seit, glaube ich, einem halben Jahr oder sowas, hängt da das komplette Jugendzentrum dran. Die haben ein bisschen Internetcafé da unten, aber auch die ganzen Mitarbeiter in dem Jugendzentrum, wenn die mal surfen, dann gehen die über unser Netz. Ja. Dann nochmal vielleicht zum Schluss ein paar Beispiele. Wir sind ja nicht nur, also wir haben hier in Berlin gestartet vor ein paar Jahren, aber das, was wir hier machen, hat eine gewisse Ausstrahlungskraft entwickelt. Das sind ja nicht nur wir alleine, es gibt auch Freifunkgruppen woanders. Sagen wir mal in Wien gibt es eine größere Gruppe oder in Leipzig. Da habe ich mal 2 Beispiele mitgebracht. Das ist hier über Aaron reingekommen, ganz aktuell. Das ist das Rote Kreuzlager in Haiti, die mit dem hier in der Community entwickelten OLSR-Protokoll ihr Lager vernetzen, damit die Mitarbeiter dort unten vor Ort Netz- und Breitbandanbindung haben. Auf der rechten Seite sehen wir so ein paar Fotos, das ist alles schon ein bisschen älter, 2 Jahre her, glaube ich, hier von dem Sebastian Büttrich, das ist ein Aktivist aus Dänemark, der in Afrika letztendlich die Leute ausgebildet hat. Hier können wir sie sehen, wie sie mit so einem Wireless-Router rumfummeln. Und nach meiner Kenntnis existiert dort auch zumindest für die Leute vor Ort, das ist in Südafrika, also sind nicht völlig arm dort, aber eine, ich sag mal, gebrauchen können sie diese Technik auch einfach, um Kosten einzusparen oder um untereinander zu kommunizieren. Ja, dann habe ich euch noch genau wieder so ein Map-Bild mitgebracht. Das hier ist die Zwingli-Kirche, jetzt mal nicht die Emmaus. Hier sehen wir die Kirche, die ist am Ostkreuz und wir machen halt unsere Linien darüber, dass man ungefähr sehen kann, wo sind denn eigentlich die Funkstrecken. Ups, das ist dann, genau. Irgendwelche Fragen zum Thema? dann würde ich, ja. Naja, zum Beispiel mit dem Argument, ja Leute, ihr seid ja aktiv für Schwellenländer und ähnliches, das könnte euch interessieren. Das zweite Argument, was auch immer ganz gut zieht bei der Kirche, ist, ihr möchtet Jugendarbeit machen, also wollt an junge Leute ran, dann müsst ihr für die auch ein bisschen was tun. Wir sind ja, ich sag mal, als Techniker eher Agnostiker und da scheinen wir eine Zielgruppe zu sein, wo die sagen, da könnten wir uns vorstellen, mit dem was zu machen. Da kommen sie dann auch tatsächlich auf so eine Veranstaltung. Mich hat dann einer gefragt, ja, wie ist denn Ihr Verhältnis zu Gott? Da war ich ein bisschen zu sprachlos, aber also die da mitmachen, das sind in der Regel doch eher aufgeklärte Leute und dann klappt das. Also meiner Kenntnis ist die Mehrzahl evangelisch, aber wir glaube eine katholische, die Friedenskirche in Peberg, ist sie katholisch? Glaube, ne? Ja. Also eine ist konfessionslos, sag ich mal.
Ja, vielen Dank, Sven Ola. Wenn jetzt, oder es sind sicherlich noch viele Fragen und ich glaube, die Vorträge erzeugen ja auch eine ganze Menge an sozusagen Diskussionen, in welche Richtung man es weiterentwickelt. Das wollen wir im Anschluss machen. Genau, vielen Dank und ich würde als nächstes den Alex auf die Bühne bitten, der uns ein bisschen was zu der Frage erzählt, was denn das neben der praktischen Anwendung konkret auch in die Wissenschaftslandschaft für Berlin bedeutet. Du kannst selber sagen, du darfst ja jetzt offiziell auch für die Fraunhofer oder für das Institut reden. Ein bisschen was zum wissenschaftlichen Hintergrund, weil die ganze Technik dahinter ist ja nicht nur sozusagen von ein paar Aktiven, die gemacht wird, sondern da steckt ja wissenschaftlich eine ganze Menge dahinter und das hören wir uns einfach von dir an.
Ja, danke. Mein Name ist Alexander Morlang. Ich bin Freifunker und ich arbeite außerdem als technischer Mitarbeiter beim Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme. Wie geht man mit diesem Ding hier um? Kann da mal der Benutzer dieses Notebooks einmal kurz meine Slides...
Davor oder danach, Wetter?
Danach. Es sind doch nur 5 Slides. Ja, genau. Also es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Die Technologie, die wir einsetzen, also dynamische Netzwerke, sind eine Technik, die im Prinzip schon relativ lange geforscht wird. Es kommt ursprünglich aus dem Militärischen. Dann haben sie jahrzehntelang simuliert, dann kamen irgendwelche Freifunker, haben Netzwerke mit 600 Knoten, mit 1000 Knoten gebaut und hatten ganz komische Erkenntnisse, die sich mit den Ergebnissen der Wissenschaft nicht wirklich deckten. Und seit einigen Jahren gehen die halt auch einen relativ praktischen Weg. Das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt von dem, was in Berlin passiert. Da gibt es die T-Labs, die TU Berlin, das ist der Lehrstuhl für intelligente Netze. Die arbeiten am Berlin Open Wireless Lab. Da werden so 50 bis 100 Router über den Campus verteilt. Darauf können sie Routing-Protokolle testen. Das ist technologische Entwicklung, die zum Teil auch in Zusammenarbeit mit Freifunkkernen stattfindet. Sprich, die setzen sich da zusammen, die sind dann selbst Freifunker und die Ergebnisse davon fließen in die entsprechende Freifunk-Community-Software wieder mit ein. Ebenso sind das dann Impulse aus dem Freifunk, die dort in die Software mit einfließen. Die zugrunde liegende Software für die Freifunkerei, das ist die Open-Source-Linux-Distribution OpenWRT, wird dort verwendet. Und sie forschen dort unter anderem auch an dem von uns in Berlin verwendeten Routing-Protokoll OLSR. Dann haben wir die Beuth Hochschule für Technologie. Dort haben wir eine Dachinstallation. Und diese Dachinstallation ist Teil des jetzt entstehenden Berliner Hochgeschwindigkeitsring, wo die Kirchen und verschiedene Forschungseinrichtungen quasi einen Ring um Berlin bilden, wo dann mit relalativ großer Bandbreite Backbone-Kapazität bereitgestellt wird. In der Beuth Hochschule wird am Measurement gearbeitet. Diese Mesh-Technik ist, wie schon gesagt, relativ neu und wir haben ganz viel Praxis, wir wissen aber eigentlich gar nicht, was wirklich in diesen Netzen passiert, daher wird dort Technik entwickelt, um das genau rauszufinden. Die FU Berlin hat sowas ähnliches wie DTU, das ist das Distributed Embedded Systems Testbed. Die bauen auch wieder rund 50 bis 100 Router auf ihrem Campus auf. Die vergleichen dort die verschiedenen Methoden, um solche Netzwerke zu bauen. Das ist dann Abkürzungsmonstren wie ADV, DSR, Batman, OSR. Das sind die verschiedenen Algorithmen, mit deren Hilfe halt die Knoten miteinander sprechen. Da gibt es irgendwie, keine Ahnung, 100, 150 verschiedene. Die wenigsten davon existieren in der Realität. Die, die in der Realität existieren, werden dort verglichen und getestet. Und auf die Art und Weise kann man da eine ganze Menge lernen. Die HU Berlin wiederum ist ganz weit vorne. Die haben schon vor Jahren mit dem Berlin RoofNet angefangen. Das ist so eine Sache, die am MIT auch inspiriert wurde. Die haben ein Cluster von, ich glaube, auch um die 50 Knoten am Laufen und entwickeln damit Technologie. Da sind wir Freifunker noch ungefähr 3 bis 5 Jahre von entfernt. Da geht es dann um die Integration von allen möglichen Geschichten, unter anderem Voice-over-IP. Was sie auch gemacht haben, allerdings auch wieder mit unserer klassischen Freifunktechnologie, ist Ortung im Mesh. Das heißt, sie haben ein Verfahren entwickelt, wo ich meine eigene Position erkennen kann, wenn ich die Position von hinreichend vielen anderen Knoten kenne. Das ist das Magic Map Projekt. Das ist aber, glaube ich, auch schon soweit abgeschlossen und geht weiter. Fraunhofer Fokus. Wir machen natürlich ganz viel. Wir sind da Teil des entstehenden Berliner Rings. Dann haben wir einen Mitarbeiter, der begonnen hat mit der FreiMap. Das ist eine Applikation, die aus verschiedensten Ecken des Netzes Messdaten aggregiert, darstellt, visualisiert, mit der man quasi einen zeitlichen Verlauf des Mesh-Netzes anzeigen kann und das Netz analysieren kann. Relativ neu ist Packet-Tracking. Damit können wir die Datenströme innerhalb von Mesh-Netzen analysieren, um halt rauszufinden, wo benötigt es Netzausbau, wo ist es völlig überdimensioniert, wo geht was verloren, wo geht was schief. Und die Kollegen in Birlinghofen, die aber auch zu Focus in Berlin gehören, machen Net4DC, das ist ein Network for Developing Countries. Davon haben wir eine ganze Menge heute noch. Die gehen halt in die Entwicklungsländer, bauen dort Forschung auf, betrachten die sozioökonomischen Faktoren und versuchen dort ein Netzwerk zu verbreiten, was angesichts der Tatsache, dass wir gerade einen fetten Faserring um Afrika gelegt haben, auch dringend nötig ist. Wie kriegen wir das Netz ins Landesinnere? Die haben dort entsprechende Partner in den Ländern und entwickeln halt auch vor Ort Knowledge und Kapazitäten. Jetzt habe ich unglaublich viele weggelassen. Die HTW zum Beispiel beschäftigt sich mit dem OLPC-Projekt. Das ist auch Meshnetz auf einer anderen Ebene. Aber sowohl OLPC und Networking in Developing Countries haben wir jemanden, der das erheblich besser kann als ich. Das ist die Elektra, die ich dann einfach bitte hier zu übernehmen.
Hallo, mein Name ist Elektra Wagenrath. Ich bin auch Freifunkaktivistin schon seit langer Zeit. Ich muss jetzt hier erstmal ein paar Slides zurückspringen. Ich arbeite im Moment für IDRC, das ist das International Development Research Center in Kanada. Das ist eine NGO, die wird von der kanadischen Regierung unter anderem mitfinanziert und für die Shuttleworth Stiftung. Mark Shuttleworth ist ein Multimillionär oder Milliardär, der das Ubuntu Linux ins Leben gerufen hat. Vielleicht ist das einigen von Ihnen ein Begriff. Ich habe gearbeitet für das Meraka-Institut in Südafrika. Das gehört zum Council for Scientific and Industrial Research und habe dort Mesh-Routing-Protokolle erforscht. Ich wurde da eingeladen, weil ich hier bei Freifunk das OLSR-Protokoll weiterentwickelt habe, sodass es einigermaßen brauchbar wurde, und habe dann später ein neues Routing-Protokoll erfunden, was Batman heißt. Ich wurde dann eingeladen zur Shuttleworth-Stiftung, weil man da die Idee hatte, ein Projekt zu machen, wie man preiswerte Telefonie über unlizenziertes WLAN und Mesh-Technologie in Südafrika verbreiten kann. Wir haben eine ähnliche Intention wie das One Laptop per Child-Projekt, das Sie wahrscheinlich kennen, also das berüchtigte 100-Dollar-Laptop, was leider nie so billig geworden ist. Das One Laptop per Child-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Bildungschancen für Kinder in den Entwicklungsländern zu verbessern. Wir haben uns zum Ziel genommen, die Kommunikationsmöglichkeiten sowohl was Telefonie als auch was Internetkommunikation angeht, durch unser Projekt zu verbessern. Die Hauptrichtung ist allerdings Voice-over-IP, also Telefonie über das Internet. Was Sie hier sehen, ist ein typischer Telefoncontainer, den die Firma Vodacom, was der Marktführer für Cellphone in Südafrika ist, bereitstellt. Leider ist die Telekommunikation in Südafrika unglaublich teuer. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, an dem Beraka-Institut, wo ich gearbeitet habe, teilen sich 3000 Mitarbeiter einen 15-Megabit-Anschluss. Das ist fürchterlich, weil man nur zur Mittagszeit, wenn die Mitarbeiter in der Kantine sind, einigermaßen brauchbares Internet kriegt. Die Kosten sind in Afrika unterschiedlich hoch. In Südafrika ist es fürchterlich. Wir haben etwa das Preisniveau, was wir für Mobiltelefonie hier in Europa vor einigen Jahren hatten. Also eine Minute kostet etwa 50 Cent für ein Gespräch von Mobiltelefon zu Mobiltelefon. Für viele Leute ist das unheimlich wichtig. Deswegen geben sie unter anderem in Kenia bis zu 50% ihres frei verfügbaren Einkommens für Mobiltelefonie aus. Wie ich schon erwähnt habe, im Jahr 2008 wurde dann diese Arbeitsgruppe eingerufen unter dem Namen Village Telco. Und da ich gerade in Südafrika verfügbar war, wurde ich da eingeladen. Wir haben über die Idee gesprochen. Es ist immer stupide, Slides vorzulesen, aber ich mache das jetzt mal. Wir wollten Hardware- und Softwarelösungen für kleine und mittlere Telefonnetze unter freier Lizenz entwickeln und damit Unternehmensgründer, NGOs, Communities, Organisationen jeder Art, auch Initiativen wie Freifunk dazu befähigen, eigene Telefonnetze durch unlizenziertes WLAN aufzubauen. In letzter Zeit gab es auch immer wieder Anfragen wegen Kommunikationsinfrastruktur für die Katastrophenhilfe. Wir haben mittlerweile ein Produkt. Das ist der Prototyp der Mesh Potato, das werde ich Ihnen noch näher erklären. Das ist hier jetzt die Beta-Produktion. Wir arbeiten gerade an der Massenproduktion, wir bereiten die gerade vor. Im dritten Quartal dieses Jahres erwarten wir die Massenproduktion, die dann auch im wasserdichten Außengehäuse daherkommt. Das Konzept sieht vor, es gibt beispielsweise in Entwicklungsländern jemand, der einen Telecafé betreibt, der irgendeine Art von Internetanbindung hat und der errichtet dann einen Turm oder einen Mast und bringt dann das an, was wir Supernode, also Superknoten nennen. Und von dort aus wird dann WLAN ausgestrahlt. Und wir verwenden selbstverständlich auch die Mesh-Technologie. Immer wenn ich involviert bin, geht es um Mesh-Technologie. Ein Foto von einer Township bei Südafrika in Kapstadt. Kai Licha, dieses Bild sieht noch relativ freundlich aus. Ich habe viel Schlimmeres gesehen, also Blechhütten, die nur aus einzelnen Schnipseln von Wellblech bestehen, das ist hier noch ganz ordentlich. Und die Idee ist, diese Mesh Potatoes, wenn sie erstmal wasserdicht sind, wir arbeiten gerade an der Gehäuseform, werden dann entweder ausgegeben oder die Leute kaufen sie. Sie kommen auf das Hausdach. Das Gerät hat einen Anschluss für Internet und einen Anschluss für ein Telefon. Das heißt, man kann ein herkömmliches analoges Telefon da einstecken. Wie schon erwähnt, vernetzen sie sich dann durch Mesh-Technologie. Wir setzen hierbei das Batman-Protokoll ein und dadurch sind diese alle mit diesem zentralen Uplink ans Internet angebunden. Ich möchte noch mal kurz den Begriff erklären. Mesh Potato leitet sich ab aus Mesh-Netzwerk, POCS, Plain Old Telephone System, also das altmodische Telefonsystem, und ATA, das ist im Voice-over-IP-Bereich ein analoger Telefonadapter, mit dem man herkömmliche alte Telefone in das Internetzeitalter überführen kann. So sind wir dann auf Mesh Potata gekommen, das ist das spanische Wort, und dann dachten wir, nur gut, wir brauchen eigentlich einen englischen Begriff, und so wurde dann die Potato daraus. Ja, hier sehen Sie so den Werdegang. Im Workshop in 2008 haben wir zwei Geräte nebeneinander gehalten. Das auf der linken Seite ist so ein analoger Telefonadapter. Auf der rechten Seite ist ein Mesh-tauglicher Router. Wir haben gesagt, um die Kosten und den Stromverbrauch zu reduzieren, möchten wir das vereinigen. Also entstand die Vision, wir vereinigen das in ein Gerät. Dann wurde ich und mein australischer Arbeitskollege David Rowe beauftragt, ein Proof of Concept zu machen mit einem herkömmlichen Router, das sehen Sie rechts. Das ist eigentlich ein Gerät, was handelsüblich ist, aber mit ein paar Modifikationen. Dann haben wir gesagt, wunderbar, daraus können wir ein Leiterplattendesign und ein Gehäusedesign machen. Das ist die Beta-Variante, die Sie jetzt hier auch sehen können. Und hier auf der linken Seite, das ist ein Mashup, so in etwa wird das Gerät dann aussehen. Das System basiert auf der PBX, also Nebenstellensoftware Asterisk im Superknoten. Und wir hatten vorgesehen, dass für einen Einstiegspreis von $5,000 kann man ein Paket schnüren, was komplett eben alles einschließt, mit dem man damit starten kann. Das ganze Konzept sieht vor, dass es nicht nur auf Charity, also auf Wohlfahrt basiert, sondern es sollen sich selber kommerziell tragen. Wir hoffen, dass wir eine Return of Investment Time, also eine Amortisationszeit von etwa 6 Monaten haben, sodass sich diese Installation dann für den Unternehmensgründer, für den Entrepreneur lohnt und sich die Kosten dann selber tragen. Und dass es halt nicht einfach aus dem Hubschrauber abgeworfen wird, kurzzeitig von den Technikern installiert wird und dann funktioniert das kurzzeitig, sondern dass es eben ein florierendes Modell ist. Aber es muss nicht unbedingt kommerziell sein. Wie gesagt, diese Village Telco Gruppe ist nicht kommerziell. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich möchte noch mal kurz stellvertretend für das Publikum eine Frage stellen. Eigentlich reden wir ja hier über WLAN innerhalb von Berlin. Was quatschen die denn jetzt hier andauernd von ihrer Wohltätigkeit innerhalb von Afrika und was soll das denn alles? Das ist relativ einfach. Das hat 2 Gründe. Zum einen wird dadurch klar, wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die tatsächlich eingesetzt wird. Die gibt es nicht erst seit gestern, sondern es sind Dinge, die funktionieren. Es ist eine Technologie, die unter diesem großen Deckmantel von Open Source entwickelt wird. Das heißt also, Entwicklungen, die hier in Berlin stattfinden, kommen Projekten außerhalb zugute. Aber es ist eben auch genauso, dass Entwicklungen, die außerhalb stattfinden, auch wiederum Berlin zugutekommen. Und es ist eben die Erfahrung, die man auch in anderen Bereichen in der Entwicklungshilfe gemacht hat und die man durchaus auch auf den urbanen Raum wie Berlin übertragen kann. Es reicht nicht, eine Technologie, die quasi kostenneutral sein soll, einfach zu installieren und zu sagen, hier habt ihr die. Das sind Erfahrungen, die hat man in den 70er Jahren gemacht. Da hat man also dicke, große Wasserpumpen irgendwo in Afrika aufgestellt und festgestellt, wenn die Leute vor Ort nicht am Ball bleiben, das, was ich am Anfang auch schon mal erwähnt habe, dann bleibt diese Installation den Leuten nicht erhalten, sondern ich brauche Werkzeuge, ich brauche Sachen, die von den Leuten vor Ort getragen werden. Und das ist der Grund, warum wir hier so ein bisschen Ausflüge gemacht haben. Die letzten 2 Vorträge, die jetzt kommen, die biegen aber wieder so ein bisschen die Kurve nach Berlin. Und zwar möchte ich zum einen zuerst, eigentlich weiß ich, wie der heißt, aber ich bin aufgeregt, was? Den Jochen Bokor auf die Bühne bitten. Und zwar wird er uns ein bisschen was über die rechtliche Situation erzählen. Da geht im Moment ja viel durch die Medien. Wie sieht das überhaupt aus? Und das sind ja auch Dinge, die uns jetzt mit dem WLAN hier in Berlin durchaus ganz eindeutig betreffen.
Guten Abend. Guten Abend. Also mein Name ist Jochen Bokor. Ich bin Jurist und beschäftige mich da teilweise mit den Recht der offenen Netze beziehungsweise der freien WLAN-Netze. Die Doktorarbeit dazu hat leider ein Kollege aus Frankfurt geschrieben, also habe ich da meine Chance verpasst. Aber die erste Frage, die wir uns immer stellen müssen, dürfen wir das überhaupt? Und da ist ganz eindeutig ja, die Frequenzen, die genutzt werden, sowohl im 5 GHz als auch im 2,5 GHz Bereich, sind durch die Bundesnetzagentur zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Da kann mehr oder weniger jeder alles drauf machen, wozu er lustig ist, was manchmal auch zu interessanten Problemen führt, wenn man eben mit unseren Freifunkroutern andere Geräte hat, die da störend senden. Des Weiteren ist der Betrieb einer Telekommunikationseinrichtung oder eines Netzes, solange das nicht gewerblich erfolgt, nicht lizenzierungspflichtig und auch nicht meldepflichtig. Die Freifunk-Community Weimar hat bei der Bundesnetzagentur mal versucht, eine Meldung abzusetzen, dass sie ein Netz betreiben. Die haben als Antwort zurückbekommen, es interessiert uns nicht, lasst uns in Ruhe. Insofern bestehen auch dort keine Bedenken. Ein weiteres Problem, was immer wieder auftaucht, sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Internet Service Provider, die früher mal den Betrieb von Netzwerken hinter Internetzugängen, die man gegen Geld gekauft hat, unterbinden wollten. Da gibt es mittlerweile Rechtsprechung, dass sie das nicht mehr dürfen. Mittlerweile steht in den AGBs nur drin, dass eine übermäßige Nutzung des Anschlusses nicht erlaubt ist.
wo genau diese übermäßige Nutzung anfängt und ob Freifunk schon übermäßige Nutzung ist oder nicht, ist nicht geklärt, soweit ich weiß. Und soweit ich weiß, hat auch noch kein Freifunker von seinem Internet Service Provider irgendwie einen Brief bekommen, dass er das bitte einstellen soll. Das nächste Thema, was aktueller ist, ist die sogenannte Störerhaftung. Was passiert, wenn irgendetwas über meinen Anschluss, den ich zur Verfügung stelle, passiert? Denn wir haben vorhin schon gehört, dass es sehr viele Schnittstellen zwischen Internet und Freifunknetz gibt. Und wenn irgendetwas über das Freifunknetz im Internet passiert, dann lässt sich das immer nur zu demjenigen zurückverfolgen, der das Internet zur Verfügung stellt. Und der bekommt dann im Zweifelsfall Ärger für Sachen, die er gar nicht gemacht hat. Bei einer Störerhaftung geht es um Urheberrechtsverletzungen, was ja wohl das häufigste Delikt im Internet ist. Leider, oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kommt es sehr häufig vor, dass Leute irgendwie urheberrechtlich geschützte Werke untereinander austauschen und miteinander teilen. Gut, und aufgrund der Störerhaftung kann man für eine adäquat kausale Mitwirkung an dieser Urheberrechtsverletzung in Anspruch genommen werden, und zwar meistens auf Unterlassung. Die Rechtsprechung hat noch als zusätzliches Kriterium, dass man Überwachungspflichten vernachlässigen muss, hinzugefügt. Da ist jetzt natürlich immer die große Frage, dass ich, ob und inwieweit ich Kenntnis von der Rechtsverletzung gehabt haben muss, hafte ich erst nach Kenntniserlangung oder schon davor. Da streiten sich die verschiedenen Oberlandesgerichte. Frankfurt am Main hat in einem Urteil gesagt, dass der reine Betrieb eines offenen WLANs noch nicht die Störerhaftung auslöst, weil ich ja keine Kenntnis von dort stattfindenden Rechtsverletzungen habe. Das OLG Hamburg sieht das ganz anders. Die sagen, der Betrieb eines offenen WLANs ist absolut ausreichend als adäquat kausale Mitwirkung für Urheberrechtsverletzungen, die durch Dritte geschehen. Insofern warte ich sehr gespannt auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das am 12. Mai kommen soll. Was da drinnen stehen wird, ist natürlich nicht abzusehen, aber im Zweifelsfall wird der Bundesgerichtshof seine bisherige Rechtsprechung einfach nur ein wenig ausbauen, dass man als Betreiber eines möglicherweise rechtsverletzenden oder eines möglicherweise Rechtsverletzungen ermöglichenden Gerätes angemessene Sicherungsmaßnahmen gegen die Rechtsverletzungen unternehmen muss. Das hat ursprünglich angefangen mit der sogenannten Copyshop-Entscheidung. Für einen Kopiershop reicht es aus, wenn er ein Schild aufhängt, dass man doch bitte die Urheberrechte anderer beachten soll. Dass wenn man ein Netzwerk zur Verfügung stellt, in einem Splash-Screen, wenn man sich mit dem Netzwerk verbindet, dass dort deutlich ein Hinweis darauf erfolgt. Wenn und soweit Freifunknetze nicht per Mesh miteinander reden, sondern allgemein zugänglich per DHCP verteilt werden, gibt es dort auch einen solchen Splash-Screen, bei dem der Nutzer das akzeptieren muss. Die andere Maßnahme, die im Freifunknetzen ergriffen werden gegen mögliche Urheberrechtsverletzungen, sind das von Sven Ohler entwickelte ZapScript, das eben die typischen File-Sharing-Klienten innerhalb des Freifunknetzes ausbremsen soll und das anscheinend auch relativ erfolgreich tut. Und dann gibt es noch eine sogenannte Eselsperre, die einfach die Ports dicht macht. Also wir haben Sicherungsmaßnahmen ergriffen gegen Rechtsverletzungen, denn ob das nun ausreichend ist, wiederum nicht als Störer in Anspruch genommen zu werden, ist auch noch nicht ausgeurteilt. Es gibt mittlerweile mehrere Fälle von Freifunkern, die Abmahnungen zugestellt bekommen haben, und soweit ich informiert bin, wollen mehrere davon auch vor Gericht ziehen. Dann noch etwas Unangenehmes, was einem passieren kann, sind, dass man Auskunftsansprüchen ausgesetzt wird, insbesondere von Urheberrechtsinhabern. Die Rechtsprechung ist da auch relativ großzügig bei der Durchsetzung dieser Auskunftsansprüche. Das Problem ist, dass sich diese Auskunftsansprüche immer nur auf Daten beziehen, die gespeichert werden. Und diese Freifunkrouter haben einfach nicht genügend Kapazitäten, irgendwelche Nutzungsdaten zu speichern. Und deshalb sind keine Daten vorhanden. Insofern laufen diese Auskunftsansprüche regelmäßig ins Leere. Ja, das war's dann eigentlich erstmal von mir, so ein grober Überblick. Ich bin mir relativ sicher, dass viele Fragen da sind.
Gibt es jetzt zu dem Vortrag direkt Fragen, dann sollten wir die gleich klären oder wir werden dann mal gucken, wie weit die zu weit gehen, dass wir sie nachher klären sollten.
Ich glaube, es fallen einige ein. Also Meldepflicht mangels Gewerblichkeit, das liegt da.
Verstehen Sie das?
Aber was ist mit Speicherpflichten, also der Vorratsdatenspeicherung, die bis vor 2 Jahren da war. Und das zweite wäre die Bestandsdaten. Der CT zum Beispiel war das da, okay, all die speichern keine korrekten Personendaten von den Anschlussinhabern. Im Grunde zählt das als Vergabe von Anschlusskennung, wenn hier die Adresse verteilt werden.
Ah, zu spät.
Sprechen nicht laut. Ich glaube, das waren jetzt im Grunde 2 Fragen, das reicht erstmal. Ja.
Also das erste, Speicherpflicht Vorratsdaten. Habe ich, das war früher meine letzte Folie, immer so beantwortet, dass bei der Vorratsdatenspeicherung, wie sie geregelt war, nur Daten gespeichert werden müssen, die sowieso anfallen. Nachdem keine Nutzerdaten anfallen, beziehungsweise keine Nutzungsdaten, also Verkehrsdaten anfallen, können die auch nicht gespeichert werden. Also das gibt das Protokoll nicht her. Das ist das eine. Das andere, Bestandsdaten, es gibt eine zentrale IP-Vergabe, da lässt sich zumindest nach einer E-Mail-Adresse auflösen, welche IP zu welchem Nutzer gehört. Die Anmeldung dort kann natürlich pseudonym erfolgen und muss nicht überprüfbar sein.
Wir haben noch keine V-Männer, die das irgendwie versuchen rauszukriegen.
Paragraph 101 TKG ist es, glaube ich. Es gibt ja auch, was man alle speichern muss, wenn man Anschlusskennung verliert. Das geht ein bisschen größer.
Da können wir dagegen einwenden, dass Freifunker, oder das sind ja alles Privatpersonen, die das machen, und im 101 TKG, also der ist, glaube ich, bitte? Der richtet sich ja an Netzbetreiber und dann müsste das eigentlich jede einzelne Privatperson, die einen Freifunkrouter hat, speichern, was technisch einfach nicht machbar ist.
Also vielleicht kommen wir an dem Punkt auch nochmal in der Diskussion. Ich bedanke mich erstmal für deinen Vortrag, würde dann überleiten zu meinem letzten oder zu dem letzten Beitrag und würde einfach mal beginnen, weil ich habe sie gerade nochmal rausgesucht. Ich habe vor etwa einem Jahr mal den Senat gefragt, wie es denn mit den freien WLAN-Hotspots in der Stadt gibt, weil es gibt ja ganz viele Cafés, die das heutzutage praktizieren, die in ihrem Café quasi offenes Internet machen und wie die rechtliche Situation ist. Und an der Stelle nur 2 Einschätzungen des Senats, den ich mich an der Stelle auch anschließen will, beziehungsweise eigentlich mit einem Appell dann auch schließen will. Also dem Senat liegt nichts vor, dass die in Berlin zumindest größere Probleme haben. Also bisher ist der Missbrauch oder die rechtlich problematische Situation in diesen Café-betriebenen Hotspots offensichtlich auch nicht ein Problem. Und das Zweite ist auch, der Senat sieht bisher auf Bundesebene noch keinen Bedarf, da großartig was zu ändern. Und das ist, glaube ich, dann der zweite Punkt, den sich Politik dann anziehen muss und für die Politik möchte ich ja hier auch stehen, dass es natürlich einerseits die Rechtsprechung gibt, aber Politik auch die Rahmenbedingungen machen muss, unter denen Gerichte arbeiten und unter denen sie urteilen und Politik muss entscheiden, wie eine Welt aussehen soll. Also schafft man alle Telefonzellen ab, weil Leute damit irgendwie Straftaten koordinieren? Sicherlich nein. Und genauso kommt die als Aufgabe für Politikern auch den Raum Internet und die verschiedenen neuen Medien so zu gestalten, dass sie benutzbar sind, dass sie funktionieren und dass alles getan wird, um Straftaten zu verhindern. Ich glaube, die beiden Seiten muss Politik irgendwie schaffen.
Radio 1.